Meine Definition von Integration ist eigentlich, dass ich das Wort gar nicht mehr nutzen möchte.
Okay.
Ja, für mich hat eine Gesellschaft zu funktionieren und jede Kultur hat was Besonderes. Und warum nehmen wir nicht aus allen Kulturen das Besondere raus und erleben eine Gesellschaft, die wirklich vielfältig und
Grenzenlos und
genau,
was?
grenzenlos und bereichernd ist?
Hör mal, das sind wir, Freunde von Nils.
Und heute spreche ich mit Necla Coşkun, die stellvertretende Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Niedersachsen. Wir reden über die Aktivitäten des Vereins, über das Erdbeben in der Türkei und Syrien, über die deutsch-türkische Community in Deutschland und über die bevorstehenden Wahlen in der Türkei. Wie sich Necla die Welt in 5 Jahren vorstellt, das hört ihr in dieser Folge. Auf geht's! Liebe Nedja, schön, dass du bei uns bist. Ich weiß, wir sind ja quasi Nachbarn, allerdings war ich noch nicht bei euch im Büro. Shame on me. Wie bist du zu uns in den 4. Stock gekommen? Bist du Treppe gelaufen oder hast du den Aufzug genommen?
Ich denke, viele würden gerne hören, dass ich die Treppe genommen habe. Tatsächlich mit 47 benutze ich den Fahrstuhl.
Das ist gut. Ich auch. Bevor wir anfangen, über einige Themen zu sprechen, magst du dich einmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vorstellen?
Mein Name ist Necla Coşkun. Ich bin 47 Jahre alt, arbeite als Pädagogin bei der türkischen Gemeinde in Niedersachsen und bin stellvertretende Landesvorsitzende der türkischen Gemeinde in Niedersachsen.
Daran knüpfen wir jetzt an, genau wie du schon sagtest, du bist stellvertretende Vorsitzende der türkischen Gemeinde Niedersachsen e.V. Euch gibt es seit 1997. Wie viele Personen oder Vereine umfasst der Verein und wie seid ihr organisiert?
Tatsächlich haben wir uns diese Frage vor knapp einem Monat gestellt und haben dann die Mitgliederliste uns angesehen und wir sind tatsächlich bei 18 Vereinen und über 300 Einzelpersonen haben wir Mitgliedschaften.
Ja, und was für eine Struktur gibt es da bei euch? Also
bei uns ist es wahrscheinlich der Vorteil, dass es keine Mitgliedsgebühren gibt. Mhm. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge und da wir ja so aufgestellt sind, dass wir sagen, für uns steht der Mensch im Vordergrund. Das heißt, es ist uns egal, welche Nationalität, welche sexuelle Orientierung oder welche Hautfarbe, bei uns ist jeder willkommen. Und das merken wir tatsächlich auch bei Veranstaltungen oder bei unseren Mitgliedern, wie vielfältig unsere Mitgliedschaft ist.
Also sind die Vereine, die bei euch Mitglied sind, nicht nur türkische Vereine?
Nein.
Okay.
Das ist auch gut so. Also wir haben jüdische Vereine drin, wir haben afrikanische Verbände drin, wir haben natürlich türkische Vereine drin, kurdische Vereine, Aleviten haben wir drin. Das volle Programm.
Okay, und wie arbeitet ihr miteinander?
Wir arbeiten miteinander. Im Grunde gibt es ein Netzwerk. Wenn eine Veranstaltung stattfindet, dann wird es im Netzwerk gestreut. Wir werden eingeladen, wir laden ein und der Austausch ist eigentlich immer top aktuell.
Mhm. Also, sind das Vereine nur aus Niedersachsen?
Ja, tatsächlich.
Okay. Mhm. Okay, aber es können auch welche aus Nicht-Niedersachsen?
Genau, aber Niedersachsen ist ja ein großes Flächenland.
Ja.
Und wenn wir Niedersachsen spielen könnten, wären wir schon super. Mhm. Aber jetzt zu sagen, nein, wir haben ja einen Dachverband, welcher in Berlin sitzt, die türkische Gemeinde Deutschland. Mhm. Aber sonst tatsächlich eher in Niedersachsen.
Okay. Ich hatte noch gelesen, ihr seid in sehr vielen Komitees vertreten, wie zum Beispiel im Landtag Niedersachsen, im Ernährungsrat Niedersachsen oder im Landespräventionsrat. Wie schafft ihr das und was wollt ihr bewirken?
Wenn einer muss ja die Aufgabe übernehmen, würde ich jetzt mal sagen. wenn man in der Gesellschaft was verändern möchte, dann muss man versuchen, in vielen Communities vertreten zu sein oder in vielen Arbeitsgruppen. Ja, weil wir sind ja die türkische Gemeinde in Niedersachsen. Das heißt, wir möchten ja die migrantische Stimme mit ins Spiel bringen. Und gerade beispielsweise Ernährungsstrategie, ja, da überlegt man, das sind ja genug Fachleute drin, aber wir haben halt mitgewirkt, weil wir gesagt haben, wir bringen nochmal die 40% Migration mit rein. Und das war auch sehr gern gesehen durch das Landwirtschaftsministerium. Dann sitzen wir im Landtag Migration und Teilhabe. Und das ist auch wiederum toll, weil wir dort unsere Stimme oder die Stimme der Migranten vertreten können.
Seid ihr auf die Komitees zugegangen und habt gesagt, hier, wir möchten uns einbringen oder wurde es ausgeschrieben oder haben die gesagt, hier möchtet ihr gerne
also bei uns sitzen? Beim Landtag wurden wir angesprochen, bei der Ernährungsstrategie tatsächlich auch. Nur beim Landespräventionsrat haben wir uns beworben und sind aufgenommen worden.
Ja, schön. Gib uns mal ein Blitzlicht von deinem Schreibtisch. Was für Projekte und To-Dos stehen gerade an?
Ein Blitzlicht. Oh, das ist, also auf meinem Tisch ist eigentlich immer viel zu tun. Mhm. Ich habe auf dem Weg hierher überlegt, würdest du gern woanders arbeiten? Nein. Also ich,
das ist eine schöne Antwort.
Ich arbeite tatsächlich gern dort, wo ich arbeite, und ich mache gern den Job, den ich mache, weil er sehr vielfältig ist. Ja, wir haben Kinder, Grundschulalter, dann haben wir Flüchtlingsfamilien, die wir betreuen, dann haben wir Senioren mit künstlicher Intelligenz, die wir betreuen. Mhm. Aber unser Schwerpunkt ist tatsächlich in der Bildung und Jugendarbeit. Wir sind Träger für das Freiwillige Soziale Jahr. Und haben jährlich 60 bis 80 Freiwillige, die wir betreuen und so die viele? Bildungsarbeit machen. Genau.
Wow. Wo hast du vorher gearbeitet oder seit wann arbeitest du für den Verein?
Also ich habe früher in der Computerbranche gearbeitet, habe PCs geschraubt und
interessant, ja.
Habe vorher BWL studiert und seit 2015 bin ich bei der türkischen Gemeinde.
Mhm. Schön, super. Dann springen wir mal zum 6. Februar dieses Jahres zurück. Das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat ja immensen Schaden angerichtet. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
Die Nachricht habe ich so aufgenommen, bevor ich aus dem Bett steige, schaue ich mir Nachrichten an, und als ich das gesehen habe, bin ich natürlich aufgesprungen und habe keine Familie, ich habe Familie, aber meine Familie kommt aus dem tiefsten Anatolien, aber ich habe natürlich Freunde dort.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Hast du da irgendwie Betroffene?
Genau, Menschen? Und die habe ich dann angerufen und sie meinten, dass sie am Leben sind, die Häuser nicht mehr stehen, aber ich sollte sie nicht kontaktieren, damit die Leitungen nicht besetzt sind. Oh. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Das war für uns als türkische Gemeinde dann sofort klar, wir müssen was machen. Haben dann einen Spendenaufruf gestartet. Und am selben Tag, also am 6. Februar, kam dann auch Belit Onay bei uns in die Räumlichkeiten und hat dann gesagt, das ist hier nicht zu wuppen. Mhm. Ja, ihr habt euch da was vorgenommen, wir unterstützen euch, aber das, und tatsächlich in dem Moment kam ein LKW nach dem anderen. Also der ganze Raum, die ganzen Räumlichkeiten bei der türkischen Gemeinde waren voll mit Kleidungsstücken, Ernährungsmittel.
Habt ihr vorher dazu aufgerufen?
Genau, wir haben einen Instagram-Aufruf gestartet, und wir hätten nie gedacht, dass es in dem Maß und in der Geschwindigkeit stattgefunden hätte.
Aber total
hätte.
Schön, dass das so eine...
Genau, ja. Und dann hatte Herr Onay dann angerufen und hatte es gab ja ein Lager für die Ukrainer. Mhm. Und das war nicht komplett belegt und hatte uns dann vorgeschlagen, die Hälfte, und wir haben das dankend angenommen und haben dann damit angefangen. Also wir haben dann Tag 1 hatten wir über Hunderte von Personen, mehr Jugendliche tatsächlich. Mhm. Und das waren die Bilder, die uns als Verein wirklich gerührt haben. Da waren Menschen, Jugendliche, junge Menschen, völlig egal aus welchem Gebiet, aus der Türkei. Also ich sag's tatsächlich, also egal aus welchem Gebiet. Da waren Türken dabei, da waren Kurden dabei, da waren Syrer dabei. Die haben alle angepackt. Und wenn ich das erzähle, kriege ich noch Gänsehaut.
Ja, auch.
Es war unglaublich. Also wir konnten das gar nicht stoppen. Nichtsdestotrotz haben wir es doch auf die Reihe gestellt, und wir wurden als türkische Gemeinde mit dem Auftrag von der Landesregierung oder von Herrn Onay beauftragt, das in die Hand zu nehmen, weil wir die Strukturen hatten, und wir haben das auch gern angenommen und haben es dann umgesetzt. Mhm. Ja, wir haben über 30 LKWs wegschicken können, ja, wow. Und das spricht für uns.
Wahrscheinlich dann auch sehr fix.
Genau, das ging innerhalb von 2 Wochen hatten wir über 20 LKWs schon verschickt. Mhm. Ja, und aber was uns als Verein gerührt hat, oder die ganzen migrantischen Organisationen oder Vereine waren zusammen. Also es waren nicht nur die Einzelpersonen, sondern die Vereine. Alle haben zusammengewirkt. Ne? Mhm. Wir hatten zwar die Oberhand, wir sollten die Führung machen, aber letztendlich ist es jedem Verein oder allen Vereinen in Niedersachsen zu danken, die dann wirklich dabei waren. Ja.
Ach, schön. Toll. Wie sieht die aktuelle Lage jetzt aus? Habt ihr, also wo ist da noch Bedarf? Habt ihr da noch?
Wir haben, nachdem wir so viele LKWs losgeschickt hatten, kam dann die Nachricht, wir können damit, also kleidungstechnisch und ernährungsmäßig sind wir gut aufgestellt. Mhm. Was wir brauchen, sind Container. Ja, weil die waren natürlich in Zelten untergebracht und dann gab es Regen und die Zelte sind weggeflogen, Wind. Ja, die Leute saßen dann wieder auf der Straße, hatten Angst. Und wir haben dann gesagt, okay, wir möchten ein Containerdorf aufstellen, was Hannover heißt. Mhm. Haben einen Spendenruf gestartet, haben ein Spendenkonto eingerichtet und wir haben tatsächlich über 120.000 Euro, also nur Privateinnahmen. Ne? Ja. Durch Privatspenden haben wir über 120.000 Euro eingenommen, die wir letzte Woche dann auch glücklicherweise verschicken konnten. Und diese Woche werden dann die Container damit gekauft und die ersten Container stehen dann mit dem Dorf von Hannover.
Ach, wie schön. Wie viele Container sind das?
Wir haben darauf geachtet, dass es Container sind, wo Familien untergebracht werden können. Das heißt, Hygienevorschriften und Hygieneeinrichtungen, Badezimmer ist drin, Möbel sind drin, wie ein kleines Häuschen halt. Da zahlen wir pro Container knapp 5.000 Euro. Und wenn wir jetzt sagen 120.000, also ist nicht wirklich viel, aber jeder Container zählt. Und wir denken, wenn wir jetzt diesen Nachweis liefern und die Leute sehen, wie glücklich sie andere Menschen damit machen können, dass wir vielleicht noch andere Spender aufrufen können.
Ja, also es wird wahrscheinlich, werden immer noch Spenden gebraucht.
Genau. Und durch die Lotto-Stiftung, das muss man ja auch sagen, das würde ich hiermit gern auch erwähnen, war die Lotto-Stiftung war einer der ersten, die gesagt haben, okay, wir können euch bei der Abwicklung helfen. Also wir haben eine Fördersumme bekommen, da auch mal einen lieben Dank an die Lotto-Stiftung und an die Paritäter. Das waren die Einrichtungen, das waren tatsächlich die einzigen institutionellen Einrichtungen neben der Sparkasse, die uns dabei unterstützt haben. Danke dafür.
Gerne. Super. So ein schönes Schlusswort dafür. Ich würde gerne noch mit dir über Integration und Identität sprechen. Wie ist deine Definition von Integration?
Meine Definition von Integration ist eigentlich, dass ich das Wort gar nicht mehr nutzen möchte.
Okay.
Ja, für mich hat eine Gesellschaft zu funktionieren und jede Kultur hat was Besonderes. Und warum nehmen wir nicht aus allen Kulturen das Besondere raus und erleben eine Gesellschaft, die wirklich vielfältig und grenzenlos und bereichernd ist.
Mhm. Schön. Du bist, wie du schon vorhin erzählt hast, du bist ja ursprünglich aus der Türkei. Wie bezeichnest du dich selbst? Als würdest du sagen, du bist...
Also ich würde sagen, ich bin Türkin. Mhm. Ja, ich lebe natürlich hier in dem Land. Seit 1980. Das ist ein Privileg, in Deutschland zu leben. Das muss man dazu sagen. Ich bin auch glücklich, in dem Land zu leben. Aber meine Identität ist türkisch. Also ich kann sagen, ich bin deutsch. Ich habe einen deutschen Ausweis. Aber letztendlich, so wie ich zu Beginn gesagt habe, jede Kultur hat seine Besonderheiten. Und meine Identität ist türkisch. Aber ich habe viele Eigenschaften aus der deutschen Kultur mit übernommen.
Ja, fühlst du dich dann auch so manchmal dazwischen, dass du sagst, hier in der Situation bin ich eher deutsch und in der eher türkisch oder also?
Das brauche ich gar nicht, weil die Leute sprechen mich drauf an. Also die dann, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Sachen mache, so schreibenmäßig oder organisationsmäßig, dann sagen sie mal, du bist ja deutscher als deutsch. Ja, aber das habe ich halt so gelernt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dieses deutscher sein als deutsch hat nur Vorteile gebracht. Ja, wir haben eine Struktur bei der türkischen Gemeinde beispielsweise. Und es ist halt eine Sicherheit für mich. Also ich brauche eine Struktur im Leben. Wenn ich sage um 9.50 Uhr, dann bin ich um 9.45 Uhr da.
Du warst auch heute sehr überpünktlich, muss ich sagen.
Genau, aber auf der anderen Seite habe ich dieses Offensein wahrscheinlich eher von der türkischen Kultur. Mhm. Das heißt, ich bin offen, ich gehe auf die Leute zu, ich habe keine Hemmschwelle und mir ist es letztendlich egal, wie die Denkweise der Menschen ist, die auf die ich zugehe, weil ich überzeuge sie ja sowieso von dem anderen.
Also ein Mix aus beidem, würdest du sagen, dass das dann so das Komplettpaket ausmacht. Hast du dich aber schon mal ausgeschlossen gefühlt, weil du eher so das eine warst oder das andere?
Ich denke, jeder Mensch von uns hat irgendwann mal eine Ausgrenzung erlebt. Mhm. Ja, das ist egal, ob es jetzt aufgrund meiner Migrationsgeschichte ist oder aufgrund meines Weiblichseins oder. Ja, jeder hat irgendwie eine Art Diskriminierung erlebt, aber wir sollten das nicht als Grund nehmen und uns unter Decken verstecken, sondern dem gegenbeugen.
Wie bist du dagegen dann vorgegangen?
indem ich den, indem ich durch meine Taten bewiesen habe, dass es keinen Unterschied macht, ob ich ein Weibchen, Männchen bin, ob ich aus der Türkei stamme oder was auch immer. Wenn mich das beste Beispiel war, da hat mich ein deutscher alter Herr gefragt, wo ich denn so gut Deutsch sprechen gelernt habe. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, in Deutschland. Ja, also er musste lachen, ich musste schmunzeln. Ja. Und so,
ja, den Satz habe ich auch schon
gehört. Und so ist dann wieder Gespräch aufgebaut und die Vorurteile waren durch einen kurzen Spruch aus der Welt geschaffen.
Okay, super. Kommen wir auch schon zum nächsten Thema, und zwar die Wahlen und die deutsch-türkische Community hier in Deutschland. Am 14. Mai sind ja die Wahlen. Seit Juni 2014 ist ja Erdogan Präsident der Türkei. Was denkst du, wie wird der Ausgang der Wahlen jetzt ja, das politische Klima in der Türkei beeinflussen?
Um ehrlich zu sein, beschäftige ich mich und wir als Verein uns auch relativ wenig mit der Türkei. Ja, weil wir leben in Deutschland und ob wir es wollen oder nicht, wir sind ein Teil in dieser Gesellschaft. Ja, natürlich interessiert es uns, was in der Türkei passiert, aber uns interessiert es auch, was in Russland passiert oder in der Ukraine oder in Syrien. Ja, Sudan jetzt beispielsweise. Das sind ja Sachen, wo wir uns wirklich, natürlich haben wir als Türkischstämmige nochmal diesen Gedanken und denken, oh, wie sich das wohl entwickeln wird, wie werden die Wahlen ausgehen. Aber letztendlich muss man sehen und gucken, wie sich das Wahlergebnis niederlegt und was dann passiert.
Mhm. Was meinst du, wie groß ist der Einfluss der Wählerschaft hier in Deutschland für das Ergebnis in der Türkei?
Ich denke, es ist groß, ja. Mhm. Aber man sollte die Ursachen danach suchen. Ja, wenn wir jetzt seit Jahrzehnten in Deutschland leben, aber immer noch nicht das Wahlrecht haben und uns dann irgendwie doch beweisen wollen oder zeigen wollen, dass wir doch Mitstimmrecht haben, dann nutzen die meisten natürlich das auch und gehen in der Türkei wählen. Und es ist halt trotzdem, obwohl wir hier leben und sagen, wir sind ein Teil von Deutschland, ist ein Teil doch in der Türkei. Mhm. Ja, und man möchte natürlich irgendwie doch die Zukunft mitgestalten. Mhm. Ja, auch wenn man nicht dort lebt.
Warum? Das wäre so die Frage.
Weil man immer noch die Angst verspürt oder den Gedanken oder den Wunsch, doch eventuell irgendwann in die Türkei zurückzuwandern, auszuwandern.
Ja?
Ja.
Auch die Jugend? Die jetzt auch zum Beispiel hier geboren sind, aufgewachsen, also die haben natürlich durch die Eltern, Großeltern immer noch diesen Bezug zu der Türkei, aber...
Also das glaubt man gar nicht. Ich habe früher immer gedacht, die Älteren sind diejenigen, die eher für die Türkei sind und wegen den Wahlen und so. Das ist tatsächlich nicht so, sondern die Jugendlichen. Ja? Mhm. Weil die Jugendlichen, viele von ihnen erfahren immer wieder diese Diskriminierung, Ausgrenzung. Mhm. Ja? Und wenn ich meinem Papa erzählt hätte, Papa, ich wurde ausgegrenzt, dann würde er sagen, Kind, sei doch mal froh, du hast was zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, das hatten wir dort nicht. Warum sind wir ausgewandert? Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Erwartungen von den jungen Menschen, die möchten ja eine Anerkennung haben und sie kriegen diese Anerkennung nicht. Mhm. Ja? Und was machen sie? Das ist Gegensteuern. Ja? Also es müssen beide Seiten müssen aufeinander zugehen, um diese Gesellschaft wirklich für alle so darzustellen, dass jeder sich wohlfühlt. Ja? Dass jeder sagt, okay, ich habe hier mein Stellenwert ist hier gewährleistet oder ich habe hier einen Platz. Ja? Und nicht immer, wenn es irgendwas Negatives ist, zu sagen, okay, der Kanacke. Beispielsweise, ja, oder der Schwarzkopf, ja. Aber es wird zum Beispiel wird sehr wenig von diesen Menschen, die viel Erfolg haben, die wirklich hart gekämpft haben, um irgendwo zu sein. Zum Beispiel eine Felek, die hier sitzt, ja. Das wäre vielleicht vor 10 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen, ja. Oder wenn man zum Beispiel ins Krankenhaus geht, doch die ganzen Ärzte, die meisten haben irgendwie einen arabischen Namen. Ja? Und das zeigt doch einfach, dass wir nicht nur schlecht sind, die Migranten, sondern dass wir doch einen positiven Input haben, reingebracht haben. Und da sollte man sich eher fokussieren. Aber auf der anderen Seite sollten die Migranten auch aus ihrer Opferrolle endlich rausschlüpfen und sagen, hey, natürlich gibt es den Bösewicht, das gibt es in jedem Land. Ja? Das Gleiche gibt es in der Türkei, das Gleiche gibt es in Syrien. Aber wir können nur was ändern, indem wir selber einen Beitrag dazu leisten und zeigen, dass wir nicht so negativ sind, wie man von uns erwartet.
Das war mal ein Statement. du hast vorhin erzählt, die Jugend, die möchte sich irgendwie ja noch irgendwie mit einbringen. Woher bekommen sie diese ganzen Informationen oder welche Rolle spielen diese Medien und vor allem auch soziale Medien für die Community hier in Deutschland?
Früher war es ja nicht, früher war das vielleicht mit Diskriminierung nicht so medial vertreten. Ja, aber wenn zum Beispiel in Amerika ein schwarzer, ein farbiger Mensch angegriffen wird, dann wird das medial überall gestreut und die Leute kriegen das mit. Und auch in den Medien, es ist ja unabhängig davon, ob es jetzt türkischstämmige Deutsche sind oder Deutsche, Bio-Deutsche sind, alle greifen ja auf die sozialen Medien zu. Das ist, wir sind in dem Zeitalter der Digitalisierung, ja, künstliche Intelligenz ist ganz groß und da werden wir auch nicht drum herum kommen. Und da werden ja ganz viele Informationen gestreut und jeder, der sich wirklich, natürlich gibt es ganz viele Fake-Informationen, ja, aber deshalb ist es so wichtig, dass wir die jungen Menschen wirklich abholen und sie auf dem Bildungsweg begleiten und ihnen zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt. Und Deutschland bietet wirklich viele Möglichkeiten, was Bildung betrifft. Ja, und diese wahrzunehmen und diese Gesellschaft zu verändern.
Euer Verein setzt sich ja auch ganz stark für die Bildung von Jugendlichen ein.
Genau.
Mit welchen drei Stichworten würdest du die Community beschreiben?
Die Community in Deutschland?
Mhm. Die deutsch-türkische
Community. Deutsch-türkische Community, wie würde ich sie? Sie sind offen. Skeptisch.
In Bezug auf was?
Skeptisch auf darauf, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Mhm. Ja, was mit ihnen passiert, ob sie tatsächlich, ich weiß nicht, ich denke, das wird ein längerer Prozess sein, dass man die jungen Menschen, und wenn wir über mehrere Generationen heute noch drüber sprechen, wir müssen Menschen integrieren, dann denke ich, ist es ein längerer Prozess. Und ich habe gesagt, offen, skeptisch und herzlich, würde ich sagen. Also das hat sich nach wie vor nicht geändert.
Ja, ach schön. Es gibt ja die doppelte Staatsbürgerschaft und...
nicht für alle.
Nicht für alle, aber viele haben sie und dürfen ja dann auch dadurch wählen in der Türkei. Findest du es aber richtig, dass so türkeistämmige, die in Deutschland wohnen, aber für die Entwicklung in der Türkei wählen, obwohl sie dort nicht wohnen? Falls ja oder nein, warum?
Das Schöne an der Demokratie ist ja, dass jeder selbst entscheiden kann, was er möchte. Ja? Und wenn jemand sagt, er fühlt sich eher dem Land näher dran und möchte dort was bewirken, dann werde ich die Letzte sein, die Zeigefinger zeigt. Ja, letztendlich sollte man sich aber trotzdem mit dem Gedanken auseinandersetzen, wo möchte ich was verändern, wo bleibe ich, wo lebe ich und wie kann ich beispielsweise, was ich zu Beginn gesagt habe, wir als türkische Gemeinde sagen, ja, wir leben in Deutschland, uns interessiert die Geschichte in Deutschland, uns interessiert die Politik in Deutschland und hier ist es wichtig, mehr Menschen mit Migrationshintergrund reinzubringen, die dann sich für die Rechte der Migranten einsetzen. Ja, natürlich berührt es uns zu sehen, dass so viele Menschen wählen gehen, weil sie sich hier nicht wohlfühlen oder weil sie sich hier nicht angenommen fühlen.
Oder weil sie auch nicht wählen dürfen.
Genau. Und das ist halt, aber wie gesagt, jedem, und das ist das Schöne in Deutschland, die Demokratie. Und dafür sind wir ja auch dankbar. Und wie gesagt, es ist ein Privileg, in Deutschland zu leben. Und jeder, der meint, er möchte zu der Wahl gehen, sollte auch die Möglichkeit haben zu wählen. Aus welchem Grund auch immer. Zu verurteilen wäre vielleicht die falsche Angehensweise, aber sich vielleicht mit den Leuten auseinanderzusetzen und mit ihnen darüber zu diskutieren, was sie durch ihre Stimmen bewirken können.
Ja, das stimmt. Zum Abschluss noch ein Zukunftsgedanke, ganz frei von allem. Wie stellst du dir die Welt in 5 Jahren vor und was wünschst du dir?
Mein Wunschgedanke wäre natürlich, dass es weniger Kriege gibt, dass weniger Menschen ihre Länder verlassen müssen, ihr Leben in Meeren verlieren, Kinder, die ohne Eltern aufwachsen müssen oder wenn wir überlegen, Körperteile verlieren aufgrund Kriegen. Ja, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass das aufhört. Ja, dass Menschen, es ist so viel auf dieser Welt für jeden, ist genug da und wir sollten einfach lernen zu teilen. Denn was wir teilen, kriegen wir auch wieder. Ja, wir haben so viel, es reicht für uns alle und wir brauchen nicht jedes Jahr ein neues Auto oder jeder muss nicht auch eine Wohnung haben, die einem selbst gehört. Lieber spenden wir mal an Menschen, die es nötig haben, weil wir wissen nicht, was morgen mit uns ist. Ja, wir wünschen oder ich wünsche mir, dass es weniger Kriege gibt. Ich wünsche mir, dass weniger Menschen an Krankheiten leiden. Ich wünsche mir mehr, dass wir das Lieben lernen, statt das Konsumieren. Mhm. Dass wir mehr versuchen, aufeinander zuzugehen, als es allen den Maschinen zu überlassen. Das ist das, was ich mir für die nächsten 5 Jahre wünsche.
Das ist auf jeden Fall ein schöner Wunschgedanke, mit dem wir auch diese Folge abschließen. Schön, dass du bei uns warst und deine Meinung und Erfahrung mit uns geteilt hast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und Follow und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils.
Vielen Dank.
Bis bald bei Freunde von Nils.